Das ist wie mit der Butter.
Das ist vollkommen richtig. Es lässt sich viel einfach verarbeiten. Ihr könnt ja auch wirklich, wenn ihr die Butter aus dem Kühlschrank holt und die ist ein fester Block, dann kriegt ihr die ja auch nicht aufgeschlagen. Wenn ihr die Butter aber eine Stunde draußen
Butter
stehen lasst.
Butter in den BH gesteckt.
Ja, und auch so genauso an die Lenden.
Butter in hier in Backofen mit Lampe an.
Das würde ich mit einer Mascarpone zum Beispiel nicht machen.
Nee, einfach. Herzlich willkommen zu Umami Town, Staffel 6.
Absolut unvorstellbar.
Das wird jetzt hier der Podcast sein, Jule, in dem mal andere Seiten aufgezogen werden. Ausgezogen, weiß ich jetzt nicht, aufgezogen. Seiten werden auf ein Instrument aufgezogen und auf diesen Podcast ausgezogen. Ich weiß nicht, was in meinem Gehirn los ist.
Ja, du bist wahnsinnig aufgeregt, weil es einfach die 6. Staffel ist und jetzt, wir haben einen Plan, wir haben einen wilden Plan ausgeheckt.
Es ändert sich was hier.
Oh mein Gott.
Irgendwie ändert sich was und irgendwie ändert sich auch gar nichts.
Zeiten ändern dich, Anke. Mm. Zeiten ändern dich.
Von wem war das noch was?
Bushido?
Bushido.
Nee. Ja, aber was ändert sich? Nein, wir haben nicht Bushido zu Gast.
Wir haben nicht Bushido zu Gast. Wir werden immer noch uns mit einer Zutat oder mit einer Darstellungsform von Essen pro Folge beschäftigen. Es wird immer noch die Folge am Donnerstag rauskommen. Aber es wird alles ein bisschen anders zusammenhängen in dieser Staffel, weil wir haben gedacht, das wird hier mal ein bisschen aufregend und interaktiv. In der 6. Staffel Umami Town haben wir ein Rezept versteckt.
Oh mein Gott.
Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen, die wir dann ankündigen werden, ihr werdet das merken, sind wir auf dem Weg zu einem Rezept. Also jede Zutat ist ein Teil von dem Rezept.
Also jede Folge ist ein Hinweis auf ein potenzielles Rezept und am Ende der Staffel,
wenn Ostern ist, was man jetzt nicht glauben kann, am Ende der Staffel ist Ostern.
Und in ferner Zukunft.
Und am Ende der Staffel haben wir quasi euch ein komplettes Rezept kredenzt.
Also wir haben ein möglicherweise ein klitzekleines kulinarisches Rätsel in unserer Staffel versteckt.
Und wir wollen bitte, Leute, dass ihr mitratet.
Ja.
Ihr müsst das ja gar nicht aufschreiben. Ihr könnt ja einfach gucken, wie die Abfolge jetzt, Mascarpone, die Folgen heißen. Ihr meldet euch bitte unter mail@umamitown.de.
Kurzes Handzeichen, kurzer Rezeptvorschlag, was könnte es sein?
Genau. Und unter allen, die mitraten, verlosen wir ein Überraschungspaket, ein Umamitown-Überraschungspaket.
Ein Umamitown-Überraschungspaket.
Was da drin ist, Leute, das können wir selber jetzt noch gar nicht wissen. Aber es wird schön, es wird episch.
Ja, natürlich,
es wird einfach mega funny. Und es kommt jetzt auch nicht darauf an, dass ihr das sofort in der ersten Folge macht. Ihr könnt uns auch meinetwegen zweimal schreiben, wenn ihr euch doch nochmal eure Meinung ändern wollt. Ihr kommt aber nur einmal in den Lostopf, sage ich euch auch, wie es ist.
Auf jeden Fall. Also mehr E-Mails heißt nicht öfter im Lostopf. Nein.
Und bitte nicht bei Instagram schreiben, sonst das kriegen wir sonst alles nicht hin. Mail@umamitown.de fürs Mitraten. Und ich sag's, wie es ist, wir haben uns das nicht selber ausgedacht, sondern das fantastische Kind von meiner Freundin Rebecca hatte einfach die Idee, wo ich so dachte.
Also sie ist jünger als Gen Alpha, oder?
Ich weiß, was ist Gen Alpha? Welcher Jahrgang? Was ist das?
Oh, ist Gen Alpha nicht die, die jetzt so 16 sind?
Ja, jünger.
Ja, guck mal. Sogar die Generation davor hat uns noch in den Hintern
getreten. Viel jünger und viel aufgeweckter, als wir das jemals sein könnten.
Ja, und die hatte eben die großartige Idee.
Die hat gesagt, hör mal, hängen dann die Zutaten so zusammen, dass am Ende dann ein Rezept dabei rauskommt. Jetzt auch eigentlich noch besser erklärt, als ich das gerade gemacht habe.
Hätte man auch ein bisschen früher drauf kommen können.
Ja
gut.
Haben wir uns jetzt mal für diese Staffel überlegt. Vielleicht zieht es sich durch, vielleicht nicht. Schauen wir mal, es ist ja auch ein Ort für uns, für Experimente, so nämlich.
Exakt. Und es geht los mit der heutigen Folge, die sehr, sehr üppig und feist wird.
Ja.
Ich freue mich ein bisschen.
Die
ist auch wieder so eine Folge.
Die Ad-Culture sein größter Feind.
Ja, wirklich ganz stark. Es geht um Mascarpone. Und das ist auch wieder so eine Folge, wo ich dachte, weiß ich nicht, ob ich da so viel zu sagen habe. Und selbstverständlich, als wir uns das Skript hin und her schickten, hat man relativ schnell festgestellt. Doch, doch, da ist Raum nach oben. Ich frage mich gerade, ob du...
Ich würde gerne was pitchen.
Du bist im Pitch-Modus, I love it. Jawohl, Elevator-Door geht auf, Anke geht rein, los geht's.
Anknüpfend an unsere wunderbare Reste-Folge.
Shoutout an Russisch Raclette, an die liebe Anna.
Schön genau. War's. Mich hat das extrem motiviert, muss ich sagen. Dieses Aufbrauchding und dieses, was kann ich mit Resten machen? Also, ich kann berichten, Wasser mit einem Schuss Gurkenwasser geht sehr gut.
Ich gebe zu, ich habe weniger aus Aufräumgründen, sondern glaube ich wirklich mehr aus Skincare-Gründen, habe ich mir, seitdem die liebe Anna zu Besuch war, öfter mal ein Schlückchen Essiggurkensud reingezogen. Du hast, du machst da eine kleine Schorle.
Ich mache eine Gurkensaftschorle.
Ja, geil.
Ich habe aber auch schon, weil ich aus Versehen 2 Flaschen Apfelessig im Regal stehen hatte, habe ich mir mal einen Schuss Apfelessig ins Wasser reingetan, was wirklich auch super gut geht, was auch angeblich ultra krass gesund ist, keine Ahnung. Grüße gehen raus an Pamela Reif, die doch tatsächlich ein Apfelessiggetränk verkauft. Die verkauft quasi Apfelessigwasser mit flüssigen Ballaststoffen und Aroma in Dosen abgefüllt und macht damit, glaube ich, richtig viel Geld. Es können ja auch einfach... Weißt du, kippt dir meinetwegen einen Löffel Leinsaat rein oder Flohsamen oder Chiasamen, dann hast du auch Ballaststoffe in deinem Apfelessigwasser. Ich trinke das ohne. Ich habe seitdem eine Tüte Tee leer gemacht. Ich arbeite jetzt an der nächsten. Und mein Dopamin-Ding ist gerade einfach aufbrauchen. Dopamin nicht holen durch Sachen kaufen, sondern Dopamin holen, durch Sachen aufbrauchen.
Wir machen das mal wirklich, wir haben irgendwie 6 angefangene Nusstütchen, hier sind noch 4 Walnusshälften drin, da ist noch ein Teelöffel gehobelte Mandeln und wir machen, wir erzeugen unser eigenes Dopamin, indem wir einfach all diese Tütchen mal leer machen und dann können wir die Packung wegschmeißen und dann ist irgendwie mehr Platz da wieder. Oh, das ist ja,
was ich gerne pitchen würde,
ja,
und da hast du auch einen richtig schönen Ausdruck schon für gefunden, Umami Town Goes Shelf Care.
Ja.
Das heißt, Leute, ne, entweder wir besprechen mal, wenn du jetzt was hast, Jule, da kommst du hin, bringst das hier mal rein und dann brainstormen wir mal, wie du das wegbekommst.
Wie können wir das jetzt mal leer machen, ja.
Aber wir können natürlich auch euch gerne zur Seite stehen. Wenn ihr jetzt sagt, da muss noch was weg, was soll ich damit machen? Dann schreibt uns einfach. Schreibt gerne irgendwas mit Shelfcare in den Betreff, auch mail@umamitown.de. Meinetwegen schreibt es auch auf Instagram, kommentiert das irgendwo.
Gebt es uns rein. Wir stehen knietief im Advent.
Ja.
Das heißt, es haben schon diverse Weihnachtsfeiern stattgefunden, wo ja auch gerne mal irgend so eine Art Schrottwichteln oder auch kein Schrottwichteln, sondern es werden halt irgendwie ein Kollege, den man ganz nett findet, aber eigentlich hat man keine richtige Bindung und dann wird aber erwartet, dass man irgendwie für einen Fünfer oder für einen Zehner da irgendwelche Geschenke durch. So, wie
oder,
viele
ja.
Chutneys stehen bei euch aktuell rum und
da
ihr
wird
wisst,
auch an Weihnachten wieder das
was
ein
soll
oder
man
andere
mit dem Chutney machen?
Ja.
Wer hat schon wieder mit total nett gemeint, aber
braucht
wie
man
viel
aromatisiertes Olivenöl? Wozu braucht man das?
Wie viel selbstgemachten Marzipanlikör aus dem Thermomix kann man eigentlich in sich reinschütten? es ist jetzt, wahrscheinlich ist dieser Berg an Dingen, über die man sich auch im ersten Moment freut. Und dann denkt man sich auch, probiere ich mal. Und wir wissen alle, das ist etwas, wo du in 2 Jahren drauf guckst und denkst, ist es noch gut? Also die Flasche könnte ich auf jeden Fall noch mal gebrauchen. So, und genau für den Fall haben wir jetzt hier
Shelfcare.
Haben wir jetzt eine Anlaufstelle.
Mhm.
Und dann sagt ihr uns einfach mal Bescheid und dann sagt ihr, was ihr da habt. Und dann müssen wir uns einfach mal im Kollektiv überlegen, was machen wir damit.
4 schwarze Walnüsse habe ich schon verbraucht. Habe ich über die Mandoline gezogen und aufs Käsebrot gelegt. Glaubst du das, Jule?
Wie war es? Was war es für ein Käse?
Das war so ein, was man auch in den Ofen tun kann, Mondor.
Oh.
Schön reif. Dann war es, glaube ich, auch ein Epoisse. Auch alles, was Weichkäse und reif ist. Mm. Ich habe es, glaube ich, auch auf den Comté draufgeschmissen.
Lecker.
Das habe ich nämlich sogar mit Essiggurke und mit der Walnuss, habe ich über die Mandoline gezogen. Ging 1A, haben wir ja auch in der Restefolge besprochen. Hat Anna gesagt, ist das nochmal zu einem Käse? Hat sie gesagt, habe ich gemacht. Genauso kann es euch auch gehen. Wenn ihr irgendwas habt, was weg muss, egal ob es im Kühlschrank steht oder im Regal, schreibt er uns. So, dann können wir jetzt auch über Mascarpone reden.
So, dann haben wir mal
ein bisschen die Ablage gemacht.
Genau, es ist
den
wieder
Ton
alles
gesetzt für die neue Staffel.
Der Schreibtisch ist wieder frei. Mhm. Wir haben überall an unsere To-Do-Liste ein Häkchen dran gemacht. Und jetzt können wir mal ein bisschen schön im Advent. Wir haben alle wahrscheinlich schon den Plätzchenteller dreimal leer gemacht. Und jetzt sprechen wir noch mal ein bisschen über Mascarpone. Anke, wie bist du zur Mascarpone gekommen? Wann trat sie in dein Leben? Weil wir sind leider beide nicht, ich glaube, wir wären es beide gerne. Ich wäre gerne Italienerin und quasi hätte so irgendwie in der Blutbahn schon Mascarpone. Dem ist nicht so. Ich muss wirklich überlegen, wann habe ich denn das erste Mal in meinem Leben Mascarpone gegessen?
Ja, also es muss so Nullerjahre gewesen sein. So gelegentliche Tiramisu, Tiramisieren.
Hast du die gemacht?
Nein,
die hat oder hat die Mutti gemacht. Die gemacht? Und meine auf Mutter. Einmal, Mutti hat also irgendwo ein Rezept.
Ja, also genau so.
ARD-Buffet, möglicherweise Moritz
oder
und Martina.
In der Tina hinten drin.
Ja.
Oder Freizeitrevue, weiß ich doch, in der Freizeitrevue sind auch, glaube ich. Aber Tina auf jeden Fall.
Die Tina, ja. Meine Mutter hat einen Riesenstapel auf dem Nachttisch. Ich weiß nicht, ob der immer noch da ist, aber ja. Und da gab es die große Mascarpone-Diät neben der Hackfleisch-Diät.
Und der Kohlsuppen-Diät.
Und oh Gott, vermaledeite Kohlsuppe, ey.
Ja, bin der. Nee, ja. Also das musste da gewesen sein. Und ich erinnere mich auch wirklich noch genau, es gab eine einzige Marke, Galbani.
Auf jeden Fall.
Das waren auch die Mozzarella Motherfuckers.
Ja.
Dieses blau-rote, keine Ahnung, dieses Pöttchen. Bei Mascarpone, es gibt nicht so viel, also außerhalb vom italienischen Supermarkt. Ich habe jetzt die Tage sogar extra nochmal geguckt im Supermarkt. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Varianz. Es gibt meistens Galbani und dann noch sowas, was so Eigenmarken-Style hat. Bei Ricotta, finde ich, ist es ein ähnliches Phänomen. Mozzarella, ja. Und Feta hat eine Varianzbreite bekommen. Feta vor allen Dingen.
Also Feta sowieso, aber Mozzarella hat, finde ich, vor allen Dingen eine Varianz in ein etwas günstigeres Preissegment bekommen. Tatsächlich, aber auch ins Büffel-Preissegment.
Ins Büffel und, wenn wir in der Mozzarella-Familie bleiben, auch Burrata. Ins Burrata.
Ich war ja heute ganz entsetzt, dass ich keine Mascarpone bekommen habe, weil es ist mittlerweile so ein Ding.
Das steht einfach rum.
Es steht einfach da. Es ist in der Nähe vom Frischkäse. Es ist nicht in der Fülle da, wie eben Frischkäse, nee. In 6 verschiedenen Sorten und von 8 verschiedenen Herstellern.
Ja.
Aber es ist so eine Lane, wo immer diese Mascarpone-Töpfchen hintereinander stehen. Und deswegen, da habe ich mir wirklich gar nichts bei gedacht, dass das jetzt eine Zutat ist, an die ich nicht komme. Ich glaube, es war vielleicht einfach, gibt eine kleine Mascarpone-Dürre aktuell in diesem speziellen Supermarkt. Weil daneben standen nämlich sämtliche Ricotta, Burrata, Mozzarella-Geschichten und sogar, da kommen wir heute, glaube ich, auch nochmal ganz kurz drauf, ein Pörtchen Stracciatella.
Was ja im Prinzip die Füllung vom Burrata ist. Das ist eigentlich.
Ja. Es ist Burrata-Sahne.
Ja.
Schlonze,
genau. Exakt. Der Burrata-Kern. Wie war das bei dir mit der Mascarpone?
Ich würde sagen, wirklich genauso. Ich denke, dass meine Mutter irgendwann ein Rezept für Tiramisu irgendwo entdeckt hat. Hatte Johann Lafer seine Finger im Spiel möglicherweise.
Aber Johann Lafer
hatte früher eine legit Kochsendung.
Hör mal, wir haben in der Knödel-Kloß-Folge im Double-Feature haben wir Serviettenknödel nach seinem Rezept gemacht.
Ach was.
Die sind 1A.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, also ich kann mich daran erinnern, dass Lafer war der aber lecker. Auch noch jünger und das war wirklich, aber da war er nicht mit anderen, sondern da stand nur er da und hatte eine Kochsendung. Okay. Und meine Mutter hat das schon geguckt und hatte auch, ich glaube, wir hatten sogar ein Kochbuch. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ihm zu verdanken ist, dass mittlerweile in nahezu jedem deutschen Supermarkt ein
Päckchen Mascarpone. Außer in dem, wo du heute einkaufen
außer
warst.
Außer meinem, heute, ausnahmsweise. Und dass die Mutti das gesehen hat und hat das ausprobiert. Und so fand das erste wahrscheinlich Tiramisu in mein Leben. Doch, Löffelbiskuit. Ich glaube, ich fand es auch gar nicht so geil, weil mir war das irgendwie zu fest. Und mit dem Kaffee konnte ich da noch nicht so richtig was anfangen.
Genau, das ist ja dann auch so ein bisschen bitter, ne?
Und ein Tiramisu hat ja so eine, also diese Mascarpone-Creme, die hat ja eine sehr, sehr einzigartige Konsistenz. Die ist auf der einen Seite wirklich fest, nahezu schnittfest. Auf der anderen Seite ist die aber auch sehr, sehr fluffig.
Ja, weil nämlich, wenn du bei einem Italiener dir mal so, das kommt ja dann auch aus so großen, es gibt doch irgendwo, habe ich gesehen, das war mal auf Instagram so ein Ding, gab es in einem Restaurant eine Tiramisu-Schublade.
Die Kühlschublade, natürlich.
Diese Kühlschublade, aber das kommt ja eigentlich wirklich in großen Formen und dann
ja.
Ist da so eine richtige Ecke ausgestochen.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr fluffig auch. Fluffig und fest.
Eben genau das.
Was anscheinend ein scheinbarer Gegensatz, jetzt kann man mal richtig scheinbar sagen, ein scheinbarer Gegensatz, aber funktioniert. Fluffig und fest.
Ja, ja. Und das ist ja, also diese Konsistenz so hinzukriegen, ist gar nicht mal so, also es ist schon einfach, aber wenn man in den Nullerjahren möglicherweise zum allerersten Mal dieses Produkt in den Händen hält, was vielleicht noch nicht ganz so super selbsterklärend ist, was an sich auch wirklich Mascarpone, wenn die gerade aus dem Kühlschrank kommt, die ist schnittfest.
Ja, ja, ja.
Und da dann halt eine fluffige Creme draus zu machen, wenn man das noch nie gemacht hat, wenn man mit dieser Zutat noch nie gearbeitet hat, ich finde, es ist nicht selbsterklärend.
Nee,
und dass dann möglicherweise die ersten Tiramisu, Plural von Tiramisu, Tiramisu, dass die möglicherweise ein bisschen eher auf der kompakteren Seite waren, anstelle auf der fluffigen. Das kann durchaus sein, das möchte ich an dieser Stelle aber niemandem vorwerfen. Auf jeden
Nein.
Fall war ich als Teenager noch nicht bereit dafür. Und mittlerweile bin ich äußerst bereit dafür, muss ich ganz klar sagen.
Ich meine, um das zu raffen, wie man das so fluffig hinbekommt, muss man ja auch erstmal verstehen, was Mascarpone eigentlich ist und woraus das besteht. Das werden wir später nochmal genauer aufdröseln, was da wie mit Fettgehalt und was man da machen sollte und nicht sollte und so. Und
also woran ich mich aber sehr, sehr gut erinnere und das hat sich bis zum heutigen Tage nicht verändert, ist der Gesichtsausdruck von meiner Mutter, wenn irgendwo Mascarpone drin ist oder wenn sogar sie irgendwo Mascarpone reingerührt hat. Dann ist es nämlich dieses ultimative Augen aufreißen und so dieses da ist Mascarpone drin. Also so, das ist noch krasser als Butter. Also Mascarpone ist einfach dieses üppige, feiste, man weiß, das ist kein Frischkäse, das ist kein Joghurt, sondern Mascarpone hat richtig viel Fett. Und irgendwie ist das direkt so gebrandet und wirklich schon so, also eigentlich dürfen wir das jetzt hier gerade gar nicht essen, weil dann müssen wir uns morgen direkt beim Kardiologen anmelden, damit der einmal durchleuchtet, ob wir wirklich noch gesund sind.
Deswegen gibt es ja auch so viele Mascarpone-Rezepte, wo die Mascarpone ersetzt wird durch Joghurtprodukte und so.
Ja.
Also habe ich Mascarpone-Rezepte? So viele Tiramisu-Rezepte.
Wo die Mascarpone mit Joghurt ersetzt wird?
Ja, oder wo dann gesagt wird, man kann auch Quark nehmen statt Mascarpone in so einem Tiramisu und so.
Da muss ich zum Kardiologen, wenn ihr mir das erzählt. Da habe ich richtig so ein Stechen.
Ich meine, wir sind ja hier eh keine Puristen und so, aber es ist halt immer so ein bisschen, also es ist halt immer so ein bisschen sad, weil das glaube ich wirklich auch was, und dann mache ich mich auch nicht von frei, Diet Culture, ja. Dass ich auch sofort so denke, so Mascarpone, ja, okay, krass. Okay, krass, sehr gut.
Und also ich kann mich da auf gar keinen Fall von frei machen, weil ich bin schon jemand, ich verwende sehr gerne und relativ viel Creme Fraiche, wo ich mir schon die ersten erhobenen Augenbrauen gefallen lassen muss, weil alle immer so, ach nee, Moment, meine ist aber Creme Fraiche. So, ja, es ist Creme Fraiche, es ist keine Mascarpone, also wir können uns alle mal ein bisschen beruhigen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wo diese fantastische Zutat herkommt und wie sie dort verwendet wird.
Mhm.
Und vielleicht, also ich möchte die Mascarpone einfach dafür lieben, was sie ist, weil sie ist fantastisch. Ich muss sie mir nicht jeden Tag reinziehen, weil dann habe ich wirklich ein Problem, aber ich möchte sie dennoch total zelebrieren. Die Mascarpone kommt aus der Lombardei. Da musste ich noch mal kurz nachgucken, wo eigentlich die Lombardei ist. Es ist im Norden Italiens und drumherum sind ganz viele köstliche Dinge wie Piemont, Emilia Romagna. Und die Lombardei ist unter anderem nicht nur bekannt für die Mascarpone, sondern auch für den Gorgonzola. Und der ist ja auch schon so sehr feist und üppig und cremig und sahnig.
Vor allen Dingen der Dolce, den man ja wirklich so löffeln kann.
Oh Gott, ja. Und die Hauptstadt in der Lombardei ist Mailand. Und ich finde, das ergibt alles so wahnsinnig viel Sinn, weil das irgendwie so, es steht für eine gewisse Form von Reichtum.
Das, ja, man, voll, weil, also Mailand ist ja wirklich eine der reichsten Städte Italiens. Ja. Gefühlt, je weiter südlich man geht, desto ärmer wird es so ein bisschen, ne? Und genau dieses fette, feiste, ich meine sowas wie Butter und diese ganzen fetthaltigen Lebensmittel sind beziehungsweise waren ja auch teuer.
Ja.
Und das kommt einem jetzt nicht zufällig vor, dass so dieser ganze feiste, üppige Kram aus diesen Regionen kommt, weil man sich das dort einfach leisten konnte.
Ja, genau. Und es ist auch eine sehr bevölkerungsreiche Region, die schon immer wirtschaftlich sehr, sehr stark war. Und wie gesagt, daneben ist halt auch sowas wie die Emilia-Romana.
Da kommt dieser ganze geile Aceto, dieser ganze Balsamico-Essig.
Und ja, sowas und da kommen auch diese ganzen fetten Würste, also die Mortadella zum Beispiel, also auch wieder irgendwie
und
was
Parmesan
Feistes.
Parmesan kommt doch dort auch her.
Exakt, der OG-Parmesan kommt daher. Also das ist schon so eine Ecke, da geht's den Leuten gut und da essen die Leute auch nicht irgendwie ein bisschen gedämpften Fisch, sondern da wird ein bisschen Gas gegeben und tatsächlich.
Da ist halt auch vielleicht nicht so ultra heiß dann auch, ne?
Mittlerweile unglücklicherweise
nicht so
schon,
wie
aber
auf
tatsächlich
Sizilien
natürlich
oder
im Norden.
Sowas. Ja.
Im Norden Italiens ist es wirklich, also weil ich glaube, die Lombardei stößt auch an Südtirol und da wird es ja wirklich auch mal ein bisschen frisch, ne?
Da schneit
es
ja sogar schon mal. Gibt doch Tiroler Alpen oder so? Die essen doch da ganz viel Schlutzkrapfen und Knödel und so.
Ja, ganz genau. Auch ist alles lecker da. Ja. Alles lecker da.
Aber ist halt eher so Polenta-Creme-Italien.
Exakt.
Und nicht so frittierte Sardinen-Italien.
Vollkommen richtig, ja. Und es gibt da noch so, ja genau, Polenta hast du schon gesagt, Ossobuco, das sind so Geschichten. Und
das
natürlich
ist,
Ossobuco
ist diese geschmorte Beinscheibe, genau. Ne, wo Cremolata dann am Ende drüber kommt.
Und also Brasato ist auch wieder ein geschmortes Rindfleisch, was so ganz lange geschmort wird und dann auch so süßlich wird. Und dann gibt es natürlich das berühmte Risotto Milanese.
Das mit, Mailänder Risotto.
Ja, genau. Mit, ich möchte auf Anhieb Safran und Rindermark sagen.
Oh, also Safran kann ich dir auf jeden Fall sagen. Rindermark weiß ich nicht.
Ich meine, da wären Markknochen dabei. Auf jeden Fall auch wieder in dieses Risotto wird tatsächlich auch ganz gerne mal ein Löffel Mascarpone gerührt.
Richtig klug. Dann
klingt
dann Parmesan
einfach
kommt
bisschen,
ja eh rein.
Klingt
dann,
ein bisschen lecker, ne? Aber
ja,
ein bisschen.
Also möchte ich jetzt essen. Ohne Probleme. Ich muss sagen, ich hatte auch diesen Punkt, dass ich gedacht habe, ja gut, wir machen eine Mascarpone-Folge. Wir sagen ja öfter mal, diffus haben wir darauf Bock, ohne uns vorher doll damit zu beschäftigen, was ich aber auch gut finde. Und Mascarpone ist auch ein Produkt, das existiert in meiner Rotation quasi gar nicht. Also das ist jetzt nicht aus Prinzip existiert das gar nicht, sondern anscheinend habe ich so eine Rezepte-Rotation, wo eher mal so ein griechischer Joghurt oder ein Feta reinkommt oder Parmesan oder irgendwie sowas, wenn man jetzt mal über fettige Milchprodukte redet. Und wenn ich das dann aber so einmal im Jahr kaufe für ein Rezept, fühle ich mich ja auch ein bisschen wie eine Sünderin. Vor allen Dingen dann, wenn auf meinetwegen in dem Rezept drin steht 150 Gramm Mascarpone, dann sind aber 200 Gramm in der Packung. Und dann denke ich so, ja gut, also komm. Und dann denke ich so, oh Gott, jetzt ist da ja noch mehr Mascarpone drin, als da eigentlich drin sein dürfte. Also da, ich bin ja auch nicht frei von der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Ich kann hier 10-mal sagen, Diet Culture ist scheiße. Am Ende bin ich auch damit aufgewachsen.
Absolut,
und mit den
natürlich.
Low-Rise-Jeans aus den Nullerjahren und Britney Spears und Kate Moss, die gesagt hat, nichts ist so lecker, wie sich dünn sein anfühlt.
Und sehr viel Letter-Werbung, sehr viel Margarine-Werbung.
Oh,
und,
Letter, ja,
und wir,
genau.
Wir schmieren uns hier gerade quasi die Mascarpone aufs Brötchen. Absolut, verstehe ich total.
Aber jetzt muss man mal auch sagen, ne? Wenn man da mal was mit Mascarpone kocht. Ich erinnere mich an so ein Kartoffelpüree mit Mascarpone drin. Das war einfach nur höllengeil. Also,
ich recke beide Hände wirklich gern Himmel, weil es so, es ist wirklich wahnsinnig geil. Aber wir müssen uns da halt auch nichts vormachen, wenn du ohne Ende Butter, auch so braune Butter in Kartoffelpüree rührst, ist das wahnsinnig köstlich. Und vielleicht beruhigt uns das alle irgendwie, Butter hat noch mehr Fett als Mascarpone.
Ja.
Also ist ja dann quasi die Mascarpone mehr oder weniger die Halbfett-Version.
Halbfett-Vollcreme.
Für mich ist Mascarpone auch wirklich so ein, irgendwie so eine Zutat, die ich eher löffelweise berechne. Mir fällt es irgendwie ein bisschen schwer, wirklich irgendwo hinzuschreiben, da müssen 150 Gramm oder da müssen 200 oder sogar 500 Gramm Mascarpone rein.
Ich finde, da muss
rein.
Ein Schlag rein. Entweder ein großer oder ein kleiner Schlag.
Wir machen so einen richtig dicken Klecks machen wir da rein. Und das ist so ein Du, wenn du, keine Ahnung, du kochst irgendwie ein Pilzrahmsüppchen oder meinetwegen dein Kürbissüppchen, was auch immer. Und da machst du ganz zum Schluss nicht irgendwie diesen Kringel mit Creme Fraiche oder ich möchte nicht, dass ihr irgendwie so eine Kochsahne oder sowas verwendet, bist, du machst das einfach nicht. Sondern ihr macht da halt so einen Klecks. Ich mache gerade die ganze Zeit diese eine Handbewegung. Ne?
Denn man muss die Handbewegung auch machen, damit die Mascarpone nicht am Löffel klebt.
Also weil meistens muss man mit dem Finger noch so nachhelfen, weil die Mascarpone dann doch am Löffel kleben bleibt. So, und jetzt macht ihr eben einen Löffel Mascarpone in euer Süppchen rein. Leute, das wird so geil. Das wird so, so gut. Und ihr kommt nicht in die Hölle. Vielleicht hat man dann einfach mal ab und zu so ein Pöttchen Mascarpone im Kühlschrank und dann verbraucht man das auch und dann isst man halt wieder einen Salat dazu. Ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja, oder man tut sich über das Mascarpone-Kartoffelpüree, kann man ein Radicchio
einfach zum Beispiel
reintun noch mit oder auch einen Salat dann daneben setzen oder irgendwie sowas. Das geht auch ohne Probleme. Ich habe auch so fantasiert mit, also ich fange dann ja manchmal so Assoziationsketten an.
Jo.
Habe es absolut gesehen mit Zucchini-Zitrone,
mm.
So Nudelsoßen-mäßig.
Ja, ich sehe vor allem so diesen Zitronenabrieb, so der ja, als,
genau das.
Dass so diese Zitrusfrische, weil ja. Mascarpone hat ja nicht nur eine, also definiert sich ja nicht nur über diese Wahnsinnskonsistenz,
ja.
Sondern auch über eine gewisse Süße.
Genau, hat wirklich, obwohl es, müssen wir gleich noch genau drüber sprechen, offiziell ein Frischkäse ist, mhm. Hat es nicht so diese Laktosäure ja. Von
Na, Creme Fraiche zum Beispiel.
Creme Fraiche oder auch generell von Frischkäse ja. Oder irgendwie sowas.
Genau, genau.
Ich habe auch gedacht an Erbsenspeckminze.
Mm. Ja.
Was auch mit einer Ricotta irgendwie super geht. Aber wenn man irgendwie sich so denkt, Schwester, gönn dir.
Ich gehe da, also ich bin auch auf jeden Fall in so einer Pasta-Situation. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, man könnte sich ein kleines Pilzsüppchen machen und da so ein Klecks Mascarpone dran. Ich sehe natürlich auch eine Pilzrahmsoße, wahlweise total. Zu einem Kloß oder zu einer Portion Nudeln. Und da halt so ein richtig schöner Klecks
das
Mascarpone.
Das bindet halt auch mit direkt, ne? Das muss man also.
Anschließend auf keinen Fall mehr aufkochen, sprechen wir aber gleich auch noch drüber. Und ich bin aber auch ich bin eigentlich wirklich nicht Team Tomate-Rahm. Weiß ich nicht, wenn
Tomatencremesuppe ist nicht dein Vibe.
Du, ich glaube, ich könnte mir irgendwie eher vorstellen, mir so ein Klecks Mascarpone in die Tomatensuppe zu machen, als eine Schlagsahne da reinzuschütten. Aber ich bin auch nicht so, wenn ich mir ein Tomatensößchen zu einer Pasta koche, egal ob da jetzt zum Beispiel eine Salsiccia oder Hackfleisch oder auch plain, also einfach so eine tomatige Soße. Ich mache eher nicht den Faktor Rahm dazu. Wenn wir über eine Mascarpone sprechen, ist das für mich eine andere Nummer. Das kann ich mir schon eher vorstellen, weil das wird dann auch, das verändert die Konsistenz. Mhm. Das wird so eine richtig, ja, ich bin wieder bei diesem Wort feist, weil es genau so ist.
Üppig,
ja.
Üppig. Mir ist gerade was ganz Wildes eingefallen, was nicht direkt was mit Mascarpone zu tun hat.
Erzähl mir alles.
Ochsenschwanzsuppe.
Jo.
Aus der Konserve. Mhm. Die für uns als Kinder eigentlich ein bisschen zu scharf war immer.
Hm?
Und dann wurde da Kondensmilch reingetan.
Oh, wow.
Was ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich das heute noch so runterkriegen würde, sag ich dir ganz ehrlich. Aber da wurde quasi die Schärfe abgemildert mit Kondensmilch. Das ist so eine Erinnerung, die war ganz tief begraben. Aber als du da gerade beschrieben hast, Mascarpone-Klecks auf rötlich-bräunliche Soßen, da fiel mir das wieder ein mit der Ochsenschwanzsuppe.
Das muss ich erstmal verarbeiten. Also die Ochsenschwanzsuppe, sie stand auf jeden Fall bei uns im Keller und ich habe sie mindestens ein- oder zweimal auch gegessen und kann mich an diese Schärfe erinnern, so eine gewisse Paprikaschärfe
irgendwie. Ja, genau.
Und da Kondensmilch rein, das ist ja der Knaller.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, finde ich eigentlich auch Wahnsinn.
Du, das waren andere Zeiten. Aber ich sehe der Klecks Mascarpone, den sehe ich da aber ganz arg.
Voll.
Doch. Ich sehe auch wirklich so dieses, also Grüße in die Lombardei. Du hast eine geile Polenta, wo möglicherweise ein Klecks Mascarpone dran ist.
Na, irgendwie musst du die Polenta ja auch cremig kriegen.
Ja, wirklich, ansonsten ist das ja wirklich Getreidebrei, den du abstechen kannst. Also der so stehen bleibt, der so wobbelt. So, und auf diese cremige, fantastische Polenta machst du so ein richtig geiles geschmortes Osobuco, Brasato oder so. Und da dann so ein Teelöffelchen Mascarpone, der dann da so, kannst du so ein Swirl noch machen. Das stelle ich mir schon ganz köstlich vor.
Weißt du, was ich richtig schön finde, dass wir jetzt bisher nur bis aufs Tiramisu über herzhafte Sachen gesprochen haben, ja. Weil wenn man nämlich anfängt, Mascarpone zu googeln und was man damit machen kann, kommen sehr, sehr viele einfach Nachtischrezepte und eigentlich Variationen von Tiramisu. Und Mascarpone ist schon auch eine Varianz drin.
Auf jeden Fall. Ich dachte auch, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich das noch nicht dir zugerufen habe. Wir sind auch im Mascarpone-Bereich ganz stark im Teigtäschlein-Bereich. Es ist wirklich gerne auch mal in so einer Füllung drin.
Das finde ich interessant.
Mal so ein kleiner Raviolo oder diverse Ravioli. Und dann ist es halt nicht zwangsläufig immer Ricotta und die Zutat
oder
X.
Oder sowas.
Sondern es ist wirklich gerne auch mal Mascarpone, ordentlich Zitrusabrieb, auch Mascarpone irgendwie. Ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass du sagst, ich liebe doch diese Kürbisfüllung.
Mit
Amaretini. Und ich nehme ja gerne den Lotuskeks. Gerade jetzt im Advent, mega. Und da kommt ganz gerne mal so ein Löffel Ricotta rein und da halt anstelle dessen ein Löffel Mascarpone und da schöne Salbei-Pinienkernbutter dazu. Lecker, sag ich dir.
Vor allen Dingen, wenn du das natürlich kalt da reinrührst, hat das auch sofort den Stand und fließt dir dann nicht unnötig weg und dann musst du nicht noch mit noch mehr Amaretini oder mit Semmelbrösel oder mit irgendwie sowas abbinden, sondern du hast direkt den Stand auch drin.
Genau, du rührst dir die Füllung zusammen, die haust du vielleicht mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank, dann wird alles wieder fest und es ist immer goldene kleiner Küchenhack zwischendurch, goldene Regel bei Ravioli oder bei Füllungen für Teigtaschen, der Teelöffel muss da drin stehen bleiben.
Ja, weil sonst fließt dir das einfach nur durch die Gegend auseinander. Und dann hast du komplett verloren. Ich bin bei der Recherche auf ein Produkt gestoßen, wo ich dachte, ich will das haben. Ich kenne dich noch nicht, aber ich will dich gerne kennenlernen. Mhm. Torta San Gaudenzio. Mhm. Mhm. Das ist im Prinzip so eine Art Käse, wo Gorgonzola und Mascarpone geschichtet werden.
Ja.
Und dann wird das mit Nüssen verziert. Mhm. Und ich möchte das haben, Jule. Ja.
Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht haben zu wollen.
Ich möchte eine Geburtstagstorta San Gaudenzio.
Befürchte nur, dass die Kerze würde nicht stehen. Außer das Ding ist kalt. Wenn das Ding kalt ist, bleibt die Kerze stehen, ansonsten nicht.
Ja, das Ding kommt kalt auf den Tisch und dann wird so ein Essen dazu gereicht, wo die Torte dann immer weiter zerfließt im Laufe des Essens.
Ich habe das tatsächlich schon mehrfach probieren dürfen, weil ich war doch unter anderem auf der Cheese, auf der größten europäischen Käsemesse in Bra, in Piemont, was natürlich episch war und selbstverständlich, du bist halt in Piemont, du bist quasi
mit den Piemonteser Haselnüssen wird die Torta San Gaudenzio dort
höchstwahrscheinlich.
Ich würde sagen finanziert, aber ich meinte verziert.
Und du bist ja quasi einen Steinwurf entfernt von der Lombardei. Wir haben gerade gelernt, Mascarpone und Gorgonzola kommen daher. Wenn jetzt natürlich um die Ecke das Käsefest ist, ist doch klar, dass da ein Stand ist, wo Menschen nichts anderes verkaufen als diese legendäre Torte. Und die wurde diese Zubereitung, die wurde in so großen Holzfässern serviert und dann eben auch entweder in der Form, wie du sie gerade beschrieben hast, oder irgendwie noch aromatisiert mit zum Beispiel Trüffel oder eine Form von, ich glaube, sie haben es mit Champagner gemacht, aber eigentlich OG wäre es ein Schaumwein aus der Lombardei, der, ich möchte irgendwas mit Fra sagen. Naja, auf jeden Fall auch noch auch so ein Schaumwein, ein Säckchen, damit auch noch das Zeug aromatisiert. Und das ist.
Kann ich mir alles vorstellen.
Und das schmierst du dir da halt einfach auf so ein Scheibchen Brot und isst das und bist ein fröhliches kleines Ding, weil es einfach lecker ist und super cremig und sahnig. Und manchmal gibt's das aber auch in einem italienischen Delikatessen oder super, einfach ein italienischer Supermarkt. Die haben ja regelmäßig so Fleischtheken, wo du dir die Mortadella aufschneiden lassen kannst. Und die haben wirklich dieses geschichtete Ding, Mascarpone, Gorgonzola, haben die öfter mal in so einem Pöttchen da hinten rumstehen.
Dann muss ich mir das vielleicht nochmal genauer angucken, wenn ich das nächste Mal im italienischen Supermarkt bin. Ich wusste, manchmal weiß man ja auch gar nicht, wonach man da guckt. Also man muss ja erstmal auch wissen, dass das existiert, bevor man sich das reinziehen kann.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Anke, ich war heute schon im italienischen Supermarkt. Ich habe aber leider Ich habe dir leider jetzt nicht die Mascarpone-Gorgonzola-Torte mitgebracht. Was ich uns mitgebracht habe, ist eine Fenchel-Bratwurst, ist eine Salsiccia.
Und ich habe uns eine Mascarpone aus einem anderen Supermarkt mitgebracht.
Und ich würde sagen, damit kochen wir jetzt einfach was ganz, ganz Leckeres, was auch relativ schnell geht.
Liebe Anke, wir machen ein fantastisches, relativ schnelles Pasta-Gericht. Ich sehe eine Fenchel-Bratwurst, also eine Salsiccia. Da ist Fenchelsaat drin. Das ist so ein bisschen eine gröbere... Ich glaube, es ist eine Schweinewurst. Ich denke, es wird Schwein sein.
Ja, vielleicht ist es auch, sie sieht so rot aus. Entweder ist es halb und halb oder sie ist nochmal paprikamäßig gewürzt.
Auf jeden Fall kommt sie sehr gerne über eine Fenchelsaat. Und das Magische an dieser Salsiccia, die lässt sich auch sehr, sehr gut grillen. Das ist ganz köstlich, aber sie wird auch einfach sehr häufig... Man kauft die nicht in separaten Würstchen, sondern das ist quasi wie so ein gefüllter Darm und dann dreht die Dame am Tresen dir so viel ab, wie du gerne hättest. Ja. Und dann kannst du da entweder selber deine Würstel draus drehen oder aber du holst das Zeug da einfach aus der Hülle raus und verarbeitest es entweder wie so ein kleines Hackbällchen oder einfach wie Hackfleisch, dass man es genauso anbrät.
Damit kann man sich sehr gut Spaghetti with Meatballs machen. Da muss man nämlich eigentlich gar nichts mehr formen, sondern einfach nur so das rausdrücken und dann ist es fertig.
Rausdrücken, ab geht's. So, und genau damit starten wir hier auf. Wir haben schon mal Wasser für Nudeln aufgesetzt, ist ja ganz wichtig. Und ich brate derweil unsere Salsiccia an.
Ich habe die in der Hand und weiß gar nicht, wo ich die Klümpchen hin tun soll.
Machst du mal hier. Ja, während du da die Hülle quasi abpiddelst, in welche Richtung auch immer, also na, du weißt schon, kümmere ich mich um, ich habe noch ein Zwiebelchen, eine Knoblauchzehe, kann man auch gerne mehr machen und ich habe noch eine Fenchelknolle. Wir braten zuerst die Würstel an, beziehungsweise ich würde das in so eine Art, ich würde das einmal mit dem Kochlöffel so ein bisschen zerdrücken.
Ich finde es halt auch immer, genau, wird. Ich finde es immer geil, wenn da auch so ein bisschen größere Stückchen drin sind, genau. Finde ich.
So nicht so eine Mischung aus Meatballs und Hackfleisch, irgendwie so dazwischen.
Ja.
Das braten wir aber zuerst scharf an und holen das dann aus der Pfanne raus. Und dann kommt aber in diese Pfanne kommen unsere Zwiebelchen, Fenchel, bisschen Knoblauch und dann garen wir das mit einer ordentlichen Kelle Nudelwasser. Das bis dahin mit Sicherheit längst kocht und zwar so richtig lodernd. Doch, das sehe ich doch. Was hier so schön vor sich hin brutzelt, sind natürlich unsere Würstelstücke. Ich finde, auch hier kann man sich bei der Salsiccia ruhig ein bisschen Zeit nehmen und nicht auf Vollgas, sondern so mittlere bis hohe Hitze, sodass da halt auch so ein bisschen dieses Fett rausbrennt.
Ja, voll.
Und dann wird es halt, ne, das braucht halt ein bisschen Zeit, dass wir so ein bisschen wirklich diese crispy goldenen Kanten bekommen. Die wollen wir einfach haben, weil die voll lecker sind. Und die kriegt man eben nur, wenn man nicht auf Vollgas, sondern eher so mittlere Hitze und dann halt mit mehr Zeit das Ganze da braten lässt. So, und wir haben jetzt hier schon mal ein paar Nudelchen. Ich bin auch so schlecht in Nudeln für zwei Personen, kann ich nicht so gut. 12 Minuten. Ich hole das jetzt da raus. Dann geben wir erst Zwiebeln und Fenchel rein und eben so ein paar Minuten später den Knoblauch dazu. Und auch hier fungiert natürlich sowohl Zwiebel als auch Fenchel gleich wieder so als
Bratensatzer. Bratensatz.
Als kulinarischer Topfkratzer in der Pfanne. Deswegen auf keinen Fall jetzt hier einfach irgendwie Fett weg und irgendwie Pfanne sauber machen. Bitte mach das nicht.
Nee.
Bitte mach das einfach nicht. So, Zwiebelchen kannst du schon mal reinschmeißen. Ich komme mit dem Fenchel hinterher. Ich finde diesen Topfkratzer-Effekt so krass. Weil im ersten Moment dachte ich, wird's anbacken. Und jetzt merkst du hier richtig, guck dir das mal an, wie du hier die Pfanne sauber machst.
Ja, richtig crazy,
ne?
Ist das. Richtig crazy.
Das ist echt...
Immer wieder ein Erlebnis.
Ohne Witz.
So, in den Knoblauch reinschmeißen. Mhm. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so in der Brenngefahr, ne? Oh, sorry.
Ja, und ich gebe auch gleich 2 Minütchen braten wir jetzt noch und dann gebe ich eine Kelle Nudelwasser da mal drauf. Weil der Fenchel ist ja schon immer so ein bisschen, auch wenn ich den relativ klein geschnitten habe, der Fenchel braucht ja schon immer noch so ein bisschen Flüssigkeit, um quasi so zu dämpfen. Lecker.
Das verlangt mir gerade alle Disziplinen ab, nicht einmal in den Topf mit der Salsiccia zu greifen, wirklich.
Da gehört jetzt gleich aber auch wirklich Zitronenabrieb.
Ja, auf jeden Fall.
So, das lassen wir jetzt einfach nur ein bisschen köcheln, bis der Fenchel so weich ist, wie wir das gerne hätten.
Ich finde das krass, was da schon durch das Zwiebelpektin, durch den Bratensatz, durch die Stärke im Wasser, ist gefühlt schon direkt trotzdem eine Bindung drin.
Ja, ne?
Das ist jetzt nicht einfach nur Wasser.
Aber weißt du was? Ich mache mal ein bisschen schwarzen Pfeffer dran. Wir könnten eigentlich uns auch schon dieser Zitrone widmen. Why not?
Die ziehe ich einfach hier über die Fernreibe?
Ja, kannst du direkt hier. Ich drehe ein bisschen runter. Ich mache vorsichtshalber nochmal einen Löffel hier dran. Nur von Sicherheit her. So richtig schön Zitronenabrieb rein und anschließend auch wirklich, da können wir gut Saft dran machen, weil gleich kommt ja noch unsere Hauptdarstellerin des heutigen Tages, die Mascarpone. Und die kann so Säure, kann die wirklich gut vertragen. So, ich lasse unser Süßchen. Ich habe in diese Fenchel-Zwiebelsituation lediglich so ein paar Löffelchen von unserem schön stärkehaltigen Nudelwasser gegeben. Das lasse ich jetzt gerade noch einmal heiß werden. Und ich finde, man muss dann da so ein bisschen einplanen, dass wir da ja gleich die Mascarpone reinmachen. Dementsprechend ist das jetzt relativ flüssig. Aber einfach, damit wir eine schöne Soßigkeit an der Nudel haben. Das klingt falsch.
Nee, das klingt sehr falsch.
Das
ist richtig.
Weil wir kochen es, wenn die Mascarpone drin ist, nicht nochmal auf. So, ich habe es einmal von der Flamme gezogen und rühre da jetzt etappenweise die Mascarpone rein. Ich habe gerade auch wirklich richtig schön so diese Handbewegung.
Ja, ja.
Es war der Klecks.
Richtig so.
Ein ordentlicher Klecks, ein amtlicher Klecks. So, jetzt kommt da hier noch unsere amtliche Salsiccia rein. So, meine liebe Anke, ich rühre nochmal um und ich glaube, dann könnten wir anrichten.
Jule, das sieht aus wie Comfort Food, seine Mutter, wirklich.
Oder?
Mhm.
Ich möchte mich jetzt eigentlich auf der Couch muckeln.
Ich finde auch eigentlich komplett unnötig, dass du deine Gabel reingetan hast, aber you do you.
Irgendwie dachte ich, es gehört zum Guten. Ja, es ist so gelernt, ne?
Bereite den alles ein bisschen vor.
Mhm.
Die Zitrone finde ich wichtig.
Ich habe kurz überlegt, ob es zu viel Zitrone ist. Ich finde nicht, dass es zu viel Zitrone ist. Ich könnte mir sogar noch eine Handvoll Kapern vorstellen und noch ein bisschen mehr Fenchel. Ich finde die Soße an sich aber schon ganz, ganz fein. Es gefällt mir sehr gut.
Mhm.
Und du würdest, weil wir das halt so geschickt eingefädelt haben, ich glaube nicht im ersten Moment denken, dass es eine Mascarpone-Soße ist.
Nee, glaube ich auch. Ich wüsste nicht, ob es mir zu salzig werden würde mit Salsiccia und mit Kapern.
Ja, weil wenn man deswegen habe ich es nicht gemacht.
Löffel hat.
Ja, genau deshalb habe ich die Kapern erstmal weggelassen, weil ich mir auch dachte, könnte eins too much werden. Und deswegen habe ich auch nicht noch eine Portion Parmesan obendrauf gemacht. Mir gefällt das so gut. Ich musste sofort denken, dass ich mir im kommenden Frühjahr, du weißt schon, wenn der heiligste Feiertag der Deutschen losgeht, der Beginn der Spargelsaison, dass ich mir mal eine kleine Spargelpasta mit ordentlich Zitrone und Mascarpone mache.
Mhm.
Warum habe ich das nicht schon längst ins Rennen geworfen und Spargel gebrüllt?
Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn man das vegetarisch machen möchte, dass man dann die Kapern gut benutzen könnte.
Absolut.
Weil wenn du ein vegetarisches Hack, da würde ich dann das Frische nehmen, weil man das auch so richtig knusprig anbraten kann. Also es gibt ja dieses, was schon gefühlt so vorgebraten ist und auch dieses, was einfach aussieht wie durch einen Wolf gedreht. Das würde ich nehmen. Würde ich da auf jeden Fall vorher ein bisschen Fenchelsaat anrösten und dann würde ich das so einfach nachbauen. Und da könnte ich mir dann eine Kaper sehr gut drin vorstellen.
Ja.
Eine Kaper oder auch eine Salzzitrone oder sowas.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auf diese Fleischnummer nahezu ganz verzichtet und stattdessen direkt die geröstete Fenchelsaat mit dem Fenchel und den Zwiebelchen und dem Knoblauch macht. Ich komme gerade von diesem Spargelgedanken nicht weg.
Ja.
Aber mir gefällt es total gut. Ich freue mich auch mal wieder eine kleine
Spargelerbse.
Oh,
Spargelerbse, bring it.
Dann noch eine kleine Minze und die Mascarpone und die Zitrone. Ja, göttlich. Einfach nur fantastisch. Aber ich freue mich gerade wirklich sehr über. Und das war jetzt es hat insgesamt 20 Minuten gedauert.
Mhm.
Und ich finde, es ist ein schöner Teller. Gefällt mir richtig gut. Ist Comfort Food. Aber auch irgendwie ein bisschen fancy Comfort Food.
Ja.
Weil eine feine Leute Salsiccia und eine feine Leute Mascarpone.
Mhm.
Ist vielleicht Lombardei Fancy Food. Lombardei Comfort Food. Und das finde ich einfach nur gut. Deswegen werde ich auch gleich diesen Teller einfach komplett wegmähen.
Ich bin schon mittendrin.
Ich finde aber, dass die Säure tatsächlich auch gut zu dieser knusprigen, bisschen feisten, süßen Wurst passt.
Ich finde, du brauchst auf jeden Fall eine Säure, die durch das Fett und durch das Salz durchschneidet einmal.
Auf jeden Fall, ja.
Und es ist jetzt auch nicht so, dass das hinten so in den Backen zieht, so sauer. Gar nicht. Also ich finde es immer noch sehr rund, aber am Ende bleibt halt auch Säure stehen. Mhm. So. Und ich finde, dass man an so einem Gericht, wo man dann vielleicht ein bisschen Säure auch dran tut, man merkt, dass Mascarpone in Käse ist.
Mhm.
Und dass es nicht eine Sahne ist. Es ist ja ein Käse aus Sahne. Wir gehen gleich nochmal.
Es ist eigentlich eine Käsesahne.
Ja.
Ohne Mandarinchen.
Sahnekäse.
Aber es ist
richtig, es ist eigentlich der OG-Sahnekäse.
Ja.
Wir gehen jetzt gleich nochmal in die Begriffe rein, was ist und was wie gemacht wird. Und wir haben jetzt Rigatoni genommen.
Ich würde immer eine kurze Nudel nehmen. Irgendwie spricht mich da eher eine kurze Nudel an.
Ja.
Aber kann jeder so bauen, wie er möchte.
Am Ende, ich denke, sowas wie Orecchiette, Fusilli, keine Ahnung, Schmetterlinge. Gibt wahrscheinlich jetzt auch zu Weihnachten eine lustige Nudel, vielleicht in Geschenkeform, die verschenkt wird. Oder die man geschenkt bekommt oder so. Mach einfach was.
Was du fühlst.
Im Sinne von Shelfcare, was du fühlst oder was weg muss.
Wenn du so eine Pappardelle sogar mit so einem Rüschenrand fühlst, finde ich auch irgendwie süß. Mhm. Aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, eine kurze Nudel zu nehmen. Vielleicht Stichwort Comfort Food, damit man es einfach
Löffeln
kann.
Ja, mit einem Löffel essen.
Damit man es einfach so
absolut
ohne Punkt, ohne Komma einfach wegziehen kann. Ja, lecker war das. Und ich bin ganz erstaunt. Mir hat es gut gefallen, dass wir die Konsistenz so hingekriegt haben, weil es hätte auch noch dicker sein können, also dass weniger Flüssigkeit, weniger Nudelwasser, weniger Kochwasser, weniger Zitronensaft und dann hätte die Mascarpone halt so richtig angezogen und dann wäre das so eine fast pastöse Geschichte geworden. Ich finde, das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal geht so eine nahezu pastöse Pastasoße irgendwie ganz gut. Aber ich fand es jetzt gerade so richtig, hat mir gut gefallen, dass es eben nicht ganz so super dick war.
Nee, das war hatte auch so ein bisschen Carbonara-Feeling oder
ja,
sowas.
Ne?
Also es war so eine Konsistenz, die sich schön um die Nudeln und um alles rumgelegt hat, wo aber jetzt auch am Ende nicht unten nochmal eine Pfütze drin ist, die man dann aus dem Teller löffelt.
Genau.
Das fand ich super.
Und je kälter der Teller wird, umso mehr zieht die Mascarpone an und hat sich dann so richtig als Schicht um die Nudel gelegt. So, aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal ganz grundsätzlich.
Wir machen jetzt mal kurz Vokabelheft.
Exakt.
Wir müssen jetzt mal gucken: Mascarpone versus Clotted Cream versus Creme Double.
Was ist was?
Also, Mascarpone ist tatsächlich ein Frischkäse aus Sahne. Das heißt, der wird dick gelegt, der wird mit Säure geronnen. Das kann verschiedene Säure sein. Das kann Zitronensäure, keine Ahnung. Irgendwas, was quasi die Sahne bricht, wodurch sich das verdickt. Der Fettgehalt, der liegt bei 45-55%. Mal als Beispiel, Schlagsahne hat mindestens 30.
Mhm.
So weit, so naheliegend, wenn du das aus Sahne machst, das dick legst, dann verdichtest du natürlich den Fettgehalt.
Ja, du holst da Flüssigkeit raus, du holst
da
Molke raus.
Ich sag bei Butter ist es natürlich noch heftiger.
Ja.
So, dann haben wir die Clotted Cream. Die Clotted Cream, die man vielleicht kennt von der English Tea Time, die wird auf einen Scone oder auf einen Scone drauf gemacht.
Ich
mit
musste
Marmelade.
Sehr stark an tennisspielende, blasierte Menschen und Erdbeeren denken.
Das genau, in Wimbledon. Manchmal, glaube ich, wenn man richtig schick sein will, kann man sich die auch in Tee reinrühren. Aber weiß ich gar nicht, ob das so gemacht wird.
Ja, nicht, dass das flockt. Aber ne, wenn man es, man darf es halt wahrscheinlich genau wie Mascarpone nicht nochmal warm machen.
Nee, aber wenn du das einfach in die Teetasse reinmachst, ich meine, in Ostfriesland trinkst du doch manchmal auch so einen Tee mit so einem Schüsschen Sahne oder so,
ja, auf jeden Fall. Na klar.
So.
Ich musste auch sofort an ein Dessert denken, was mir dieses Jahr erstmalig und dann erstaunlich oft begegnet ist, vor allen Dingen in halt so ein bisschen hipsterischen Restaurants, die Eat'n Mess.
Ja.
Und das ist ein bisschen
Baiser.
Meringue, genau, Baiser. Da kam eine Clotted Cream vorbei.
Und
Erdbeeren.
Erdbeeren, ne? Ja.
Wild irgendwie Geschichte zusammengebaut. Fand ich ganz, ganz lecker. Geht auch mit einer Mascarpone.
Also.
Sag ich, wie es ist.
Die Clotted Cream ist dicker Rahm. Und der dicke Rahm, der wird beim Erhitzen von Kuhmilch abgeschöpft. Also du machst irgendwie Kuhmilch heiß und der Rahm setzt sich dann ab. Ein bisschen ist es auch wie wenn du mal eine Sahne hast und das Zeug da oben noch bei der Flaschensahne, was da am Hals noch klebt. Weißt du? Der Pfropfen.
Das heißt, da
der
wird,
Sahne.
Da wird ohne Säure gearbeitet.
Da wird ohne Säure gearbeitet. Das ist nämlich das ist der Hauptunterschied zwischen
Clotted Cream und Mascarpone.
Clotted Cream und Mascarpone ist, dass wirklich Clotted Cream fette Sahne ist. Das ist nochmal fette Sahne. Fette Sahne heißt mindestens 55%. Also wirklich nochmal einen über Mascarpone. Das ist so zwischen Butter und Sahne irgendwo, beziehungsweise zwischen Sahne und Butter, ja. Und bei Mascarpone ist ja wirklich die Konsistenz so sehr seidig, sehr, ja, so, das ist so luxuriös, finde ich.
Ich finde, es ist wirklich, das Wort ist seidig.
Üppig, seidig.
Sobald du diese Mascarpone an irgendwas, sei es dein Pilzrahmsüppchen, unsere fantastische Salsiccia-Fenchel, Soßensituation oder eben dein Tiramisu rührst, wird das so richtig seidig und, also ich will jetzt nicht sagen, dass es dann so aussieht, wenn du den Löffel ins Licht hältst, so Perlmuttglanz, nein, das jetzt nicht, aber
ja,
es ist das
schon.
Wort seidig.
Schon. Und bei Clotted Cream ist die Konsistenz eher cremig fest, also so, dass du die auch mal mit dem Messer dir auf so ein Scone draufschmieren kannst. Und dann haben wir natürlich noch Creme Double. Das ist stichfeste Sahne mit einem Fettgehalt von 40-45%. Das heißt.
Also auch ohne Säure.
Ohne geronnen. Säure. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie Clotted Cream, aber nicht ganz so fett. Ne? Weil, also Schlagsahne hat ja 30, Creme Double hat 40-45. Es ist fetter als Sahne. Es ist aber nicht dick gelegt und es ist nicht so fett wie Creme Double.
Ich muss sagen,
wie Clotted Cream.
Ich muss sagen, das Creme Double, ich finde, ab und zu sieht man die mal im Supermarkt neben der Creme Fraiche.
Aber die ist fast verschwunden.
Exakt.
Die ist.
Ich glaube, in Frankreich ganz andere Nummer. In Frankreich gibt es die wirklich in sämtlichen Supermärkten. Die steht da einfach und wird verarbeitet. In deutschen Supermärkten hat sie, glaube ich, ihren Hype wirklich seit einem Jahrzehnt hinter sich und es dünnt aus.
Dafür ist die Fettangst zu groß. Ich stand wirklich mal in einem großen, im Check-in-Center Edeka in Frankfurt, was wirklich ein riesiger Supermarkt ist. Und es war kurz vor Weihnachten und es ist eigentlich wohl die Zeit, wo man Creme Double kauft. Da habe ich keine Creme Double bekommen. Da habe ich gedacht, das ist ja schade. Also das hat sich ein bisschen auserzählt in Deutschland.
Ich finde, ich glaube, spielt zweierlei rein. Einmal wirklich diese Fettphobie von wegen, wir müssen ja überall jetzt nur noch Margarine und auch Halbfettbutter, die irgendwie mit Öl gestreckt ist, Kochsahne drauf macht. Und dann passt halt sowas wie, das heißt dann auch noch Creme und Double. Also es ist vollkommen klar, das ist wuchtig, das hat Fett. Ich glaube, das ist Teil 1 und Teil 2 ist, die Leute wissen nicht, was sie damit machen sollen.
Ja, voll. Also weil das einfach nicht so ein gelerntes Produkt ist, weil du bei Creme Fraiche kannst du dir noch ein bisschen was drunter vorstellen.
Da machst du vielleicht sogar mal, wenn dir gar nichts mehr einfällt, ist halt so eine Creme Fraiche irgendwie als Dip zu irgendwelchen Kartoffelwedges irgendwo mal auf einer Karte.
Sour Cream.
Die Sour Cream, genau. Und bei der Creme Double ist halt wirklich so, was muss ich denn damit?
Nee.
Und deswegen, wir sind ja großer Aufklärungspodcast. Ich sage, alles, was ihr mit Mascarpone macht, könnt ihr tendenziell auch mit Creme Double machen.
Könnt ihr tendenziell auch mit Clotted Cream machen. Es ist halt, also am Ende muss man sagen, geschmacklich, ich würde sagen, es ist relativ sich ähnlich.
Ja.
Clotted Cream.
Nuancen.
Es sind Nuancen. Der Fettgehalt, der macht halt den großen Unterschied und der macht halt, dass Clotted Cream eher ein bisschen butterig schmeckt. Und ich würde sagen, der Hauptindikator ist, wie setzt sich das an deinem Gaumen ab, wenn es ein bisschen, wie ist die Fettspur, die sich am Gaumen am Ende absetzt. Und ich finde eigentlich, dass Mascarpone ein guter Allrounder ist, weil es diese Sahnigkeit hat, weil es, obwohl es ein Frischkäse ist, nicht so super sauer ist. Mhm. Also ich würde sagen, man schmeckt fast bei der üblichen, es gibt vielleicht auch Mascarponen, wo man die Säure ein bisschen mehr schmeckt, aber ich würde sagen, bei den üblichen ist das wirklich sehr anschmiegsam.
Ist wirklich eher im eher süßlichen Bereich sogar. So, und ich dachte mir, wenn wir, wie gesagt, wir sind der Aufklärungspodcast, und wenn wir jetzt ja quasi dazu aufrufen, Leute, kauft euch doch mal ein Pöttchen Mascarpone und macht damit was Schönes, zum Beispiel Tiramisu, aber möglicherweise ja auch was anderes, wie etwa hier unsere wunderbare Salsiccia-Pasta.
Mhm.
Da habe ich mir mal drei Tipps zusammengeschrieben, die man in dem Zusammenhang vielleicht beachten sollte, weil unsere ach so üppige Mascarpone schon ein bisschen eine kleine Diva ist. Und zwar, den Fehler habe ich auch schon mehrfach möglicherweise nicht reingetappt. Man kann eine Mascarpone sehr schnell überschlagen.
Wie wenn du aus Sahne Butter machst.
Exakt, ne? Also genau der Effekt, wenn man Sahne aufschlagen möchte. Und wir wissen es alle, manchmal hat man so einen Tag, da läuft das einfach gar nicht. Manchmal liegt es auch vielleicht an der Sahne. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit unglücklicherweise Bio-Sahne gemacht, die nicht homogenisiert ist. Die kriege ich fast nicht zu einfach Schlagsahne geschlagen.
Ich meine, homogenisiert heißt doch im Prinzip, dass das irgendwie durch eine Zentrifuge nochmal gebrettert wird, damit die Fettmoleküle irgendwie gleichmäßig eigentlich sind.
Genau das. Und bei so Bio-Sahne, die halt nicht homogenisiert ist, setzt sich ja total gerne oben dieser Rahmen ab. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es…
Ja, die Clotted Cream hängt da.
Da hängt die Clotted Cream. Und da habe ich die Gefahr, also dass ich das irgendwie echt sehr schlecht aufgeschlagen kriege. Und dann ist es ein leichtes, den Punkt zu überschlagen, also zu überschreiten. Und dann hast du da auf einmal so gelbe Flöckchen an deinem Handrührgerät hängen und denkst dir, was soll denn das jetzt hier? So, und bei Mascarpone, weil die eben so fett ist, passiert das auch relativ schnell. Und es gibt einen ganz fantastischen, ganz einfachen Trick, der dabei hilft, dass das beim Aufschlagen, egal ob ihr eine Creme machen möchtet, eine Füllung für Ravioli, ein Tiramisu oder was weiß ich, eine Mascarpone-Torte, holt das Zeug eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank.
Weil natürlich, wenn das Fettzimmertemperatur annimmt, das alles eine andere Grundgeschmeidigkeit hat. Das ist wie mit der Butter.
Das ist vollkommen richtig. Es lässt sich viel einfach verarbeiten. Ihr könnt ja auch wirklich, wenn ihr die Butter aus dem Kühlschrank holt und die ist ein fester Block, dann kriegt ihr die ja auch nicht aufgeschlagen. Wenn ihr die Butter aber eine Stunde draußen
Butter
stehen lasst.
Butter in den BH gesteckt.
Ja, und auch so genauso an die Lenden.
Butter hier in Backofen mit Lampe an.
Das würde ich mit einer Mascarpone zum Beispiel nicht machen.
Nee,
aber
einfach.
Mascarpone ist wirklich, wer also eine halbe Stunde draußen stehen lassen, das reicht. Bei einer Butter, finde ich, ist das manchmal echt, da hilft eine halbe Stunde einfach nicht, gerade im Winter.
Nee, aber Butter ist ja auch eben nicht so anfällig.
Ja.
Also, ne, weil Butter dann ja noch mehr Fett hat und noch weniger Flüssigkeit. Deswegen ist es bei Butter nicht so ein Ding.
Also, wenn ihr vorhabt, irgendwas mit Mascarpone zu machen, holt das Zeug aus dem Kühlschrank, stellt euch einen Wecker auf eine halbe Stunde und in der Zwischenzeit sucht ihr irgendwie alle anderen Zutaten zusammen, räumt nochmal die Küche auf.
Gehst du nochmal aufs Klo, bis
du gehst nochmal Hände waschen, daddelst nochmal kurz ein bisschen bei Insta rum und dann kann es auch schon losgehen. Nummer zwei ist das Thema, man nennt das Angleichen. Wenn man die Mascarpone quasi mit einer kalten Flüssigkeit erschreckt, also dass du wirklich so einen ganzen Block Mascarpone hast und da schüttest du dann, was weiß ich, 200 Milliliter in Saft, einen Kaffee, Schnäpschen, was auch immer drauf, dann kann dir das grinnen, das kann ausflocken. Und es funktioniert einfach immer besser. Das funktioniert generell bei sämtlichen Cremes, auch wenn ihr irgendwo Sahne unterheben wollt.
Bei einer Mousse auch und so,
ja,
ne?
Auf jeden Fall, bei einer Schokomousse. Immer erstmal angleichen. Und angleichen bedeutet, du nimmst dir wirklich sagen wir mal, 2 Esslöffel von der Grundmasse. In dem Fall nimmst du dir 2 Esslöffel von dieser Mascarpone und verrührst die mit der Flüssigkeit. Das ist viel, viel einfacher. Und dann,
weil sich dann auch die Konsistenzen quasi ein bisschen mehr aneinander anpassen einfacher.
Ja,
ne?
Und weil du halt nicht mit diesem Schneebesen 200 Gramm Zähmascarpone mit Flüssigkeit glatt rühren musst, sondern du musst halt wirklich nur diese 2 Esslöffel mit dieser Flüssigkeit glatt rühren, vielleicht auch eher ein kleineres Schälchen.
Ja, ja.
Und das ist viel einfacher, da auch dann keine Klümpchen reinzurühren. So, und dann hast du ja quasi 2 Konsistenzen, die sich ähnlicher sind als vorher, dann hast du ja quasi so ein bisschen dünn angerührte Creme und diese Mascarpone. Und die kannst du viel besser miteinander angleichen, also miteinander verbinden, als Mascarpone und Flüssigkeit ohne diesen Schritt dazwischen. Von daher immer schön ein bisschen angleichen. Nicht einfach den Schnaps da drauf schütten, nicht einfach Zitronensaft drauf, sondern immer erst einen Schritt dazwischen schalten. Schritt Nummer 3 haben wir gerade schon, ich glaube, 4-mal gesagt, wenn ihr irgendwo eine Mascarpone reingerührt habt, zum Beispiel eine köstliche Fenchel-Salsiccia-Pasta, nicht nochmal aufkochen, das gerinnt.
Da hast du gerade eben ganz doll drauf geachtet auch.
Ja, sicher.
Dass man das im Prinzip, kochst du die Soße fertig, dann ziehst du sie von der Platte runter und dann rührst du das Zeug rein und dann läuft das.
Man kann es natürlich jetzt, wir haben ja noch einen kleinen Rest, den vorsichtig ein bisschen warm rühren, aber ich würde es wirklich nicht nochmal aufkochen, weil es einfach, das kann gerinnen, das ist nicht schön. Das wollen wir nicht. Ich finde, das sind eigentlich überschaubare Tipps für eine Diva.
Ja, überschaubar und sehr gut umsetzbar. Also das wirklich früher rausnehmen, angleichen und nicht kochen, das kriege ich gerade, das kriege sogar ich mir noch gemerkt.
Meine ich doch. Guck mal, das war astrein. Das ohne Absprache.
Auch noch so eine Frage im Mascarpone-Bereich. Mit was kann man Mascarpone ersetzen? Meine initiale Antwort ist so ein bisschen mit gar nichts, weil irgendwie, also manchmal liest man dann so griechischer Joghurt oder Frischkäse oder keine Ahnung. Ich würde sagen, am allerersten Frischkäse mit Doppelrahmstufe. Der ist aber eben auch nicht so seidig, der ist säuerlicher. Den musst du eigentlich auch dann erstmal glatt kriegen, weil das Geile an Mascarpone ist ja, dass die eben nicht, wenn du da mit dem Löffel durchstreichst, dass da so Bröckchen abgehen, sondern das geht so richtig smooth einfach durch das Produkt durch. Und das ist ja auch so ein, vor allen Dingen, wenn du das in Cremes reinmachst, so ein USP. Und bei Frischkäse finde ich halt wirklich diese Säurenote viel vorstehender. Manchmal, ja, ich würde sagen, was den Fettgehalt, was die Konsistenz angeht, vielleicht noch griechischer Joghurt, der wirklich standfest ist. Aber auch hier und Quark steht manchmal auch die Säure. Das ist einfach ein anderes Produkt. Dann du wirst, natürlich kannst du jetzt sagen, ja gut, wir hatten jetzt auch Säure in der Soße, aber wir hatten trotzdem auch ganz viel Cremigkeit und wir hatten eben nicht so eine Laktosäure in der Soße, sondern wir hatten wirklich Zitrone in der Soße. Du musst dir, glaube ich, einfach bewusst sein, das schmeckt nicht so, wie wenn du das mit Mascarpone gemacht hättest, so?
Ich finde die Frage, womit kann ich die Mascarpone ersetzen, ist immer, in welchem Zusammenhang?
Ja, was soll die Mascarpone?
Wie meinst du das? Ne? Was hast du vor? Weil, mal angenommen, dir gefällt gerade dieses Pasta-Gericht, was wir hier gekocht haben, natürlich, da kannst du die Mascarpone definitiv mit einem Ricotta zum Beispiel ersetzen, wirklich. Es wird ein bisschen anders schmecken.
Auch ein Schüsschen Sahne da reingeben statt der Mascarpone.
Es wird eine andere Konsistenz haben, aber natürlich funktioniert es. Genau alles, was wir gerade besprochen haben, irgendwie Pilzrahmsüppchen, Kürbissuppe, Pilzrahmsoße. Natürlich kannst du da auch einfach eine Schlagsahne nehmen oder ein Schüsschen Schlagsahne und eine Creme fraiche. Ich finde, wenn wir in den Dessertbereich gehen, boah, bitte ersetzt um Gottes Willen nicht, wirklich, ihr kriegt Italien Staatsverbot, ihr kommt nicht mehr rein, bitte ersetzt nicht, da bricht mein Herz, ihr könnt nicht ein Tiramisu machen und einen griechischen Joghurt reinhauen, bitte macht es einfach nicht, das ist eine ganz andere Geschmackssituation, ihr könnt eine fantastische Joghurtcreme machen, viel Spaß. Aber ich möchte irgendwie diese, in einem Tiramisu sind ja auch noch Eigelbe und so drin. Ich sehe das nicht mit einem Joghurt. Ich sehe das wirklich gar nicht mit einem Joghurt. Da wäre ich, glaube ich.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn in einem Tiramisu Joghurt drin ist, dann ist es auch kein Tiramisu, wo Eigelb drin ist, sondern dann ist es eine Schichtspeise.
Dann ist es eine Joghurtcreme mit Löffelbiskuit.
Ja.
Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber das ist so ein. Ich meine wirklich, jemand sitzt vor dem Rezept und ich lese sehr viele Insta-Kommentare bei bei Rezept-Content-Creatern und ich frage mich regelmäßig, auf was für Ideen Leute kommen, von wegen, kann man das auch mit das ersetzen? Und ich denke mal, nein, koch doch einfach das Rezept so, wie es da ist. Und manche, ja, ich bin da manchmal auch ein bisschen streng. So, und bei manchen Sachen bin ich ein bisschen lockerer, aber im Tiramisu-Bereich sage ich, nee, bitte nicht. Dann mach einfach eine Joghurtcreme und gut ist. Aber dann reden wir auch über ein anderes Rezept. Da kommt kein Eigelb. Ich überlege gerade, auch bei sowas wie einer Nudelfüllung wärst du, glaube ich, sicher in so einem Ricotta-Bereich. Ja, aber grundsätzlich ist es halt einfach ein anderes Produkt. Mascarpone hat einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Textur. Und vielleicht wollen wir sie gar nicht ersetzen. Vielleicht ist das das Fazit.
Du hast gerade richtig auch einen kleinen verliebten Blick bei der Mascarpone.
Ja, ich möchte sie mal ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen. Die arme Mascarpone, die wird immer geschämt. Ich finde aber generell, dass die Mascarpone so im Süßwarenbereich, ich möchte auch nochmal auch eine Lanze brechen für Leute, die sagen, ich möchte gerne einen sehr cremigen, üppigen Cheesecake in irgendeiner Form machen. Vielleicht soll es baskisch werden, vielleicht möchte ich aber auch noch 4 Plätzchenteller essen und deswegen gehe ich beim Baskischen vielleicht nicht so komplett all in. Ich finde, eine Mascarpone ist gerade im Süßbereich, so Creme- und Kuchenbereich, etwas, was du sehr gut anteilig einsetzen kannst.
Ja.
Und ich finde auch gerade in diesem Cheesecake-Käsekuchen, baskischer Käsekuchenbereich, kannst du ganz wunderbar auch so ein bisschen die Töpfchen im Kühlschrank leer machen. Und dann hast du einen richtig schönen Topfen, einen Quark. Dann hast du noch ein Becherchen Creme Fraiche. Dann kommst du noch mit irgendwie 4 Esslöffeln Mascarpone um die Ecke.
Finde ich aber gar nicht nur im Baskischen, sondern auch bei No Bake.
Ja, sicher. Auf jeden Fall.
Also bei ungebackenem Käsekuchen. Philadelphia-Tochter.
Bei der Philadelphia-Tochter, richtig.
Wie das in meiner Familie hieß. Philadelphia-Tochter.
Und da finde ich, ist so dieses auch gerne darauf achten, dass die Dinge eine ähnliche Temperatur haben.
Einfach alles rausstellen.
Wenn einfach das alles jetzt, rausstellen.
Wenn das nicht gerade hier 40 Grad hat und exakt. Sommer ist, wenn ihr diese Folge hört. Wir sind jetzt hier gerade so im zwischen -6 und +10 Grad Außentemperaturbereich.
Wir können es locker rausstellen, es passiert nicht viel. Nee, aber also ich finde, genau, gebe ich dir absolut recht. Das ist so ein, die Mascarpone, ja, dann mach halt einen Käsekuchen nicht ausschließlich aus Mascarpone, weil das wird echt eine krasse Nummer.
Aber manche so Leute vertragen dabei. Das ja auch nicht so gut, so ganz viel Fett, weißt du?
Ja,
dann sitzt du halt, ja, müssen wir jetzt gar nicht weiter reden, was dann manchmal passiert, wenn du zu viel Fett isst und so. Wir sind ja jetzt auch nicht die Fettpolizei im Sinne von esst nur noch fette Sachen.
Nee, nee.
Sondern wir trauen euch nach 76 Folgen Umami Town auch zu, dass ihr informiert eure eigenen Entscheidungen treffen könnt und das hier nicht 1:1 befolgt.
Wir möchten einfach nur eine neue Zutat freischalten. Und
genau.
In dem Falle ist es halt eine wunderbare Mascarpone, die noch viel mehr ist als einfach nur Fett, weil die eine bestimmte Konsistenz und einen bestimmten Geschmack mitbringt. Und was ich noch kurz nahezu abschließend erwähnen will, ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal über so ein bisschen dieses ganz einfache Dessert-Ding, wenn einem gar nichts anderes einfällt und es soll auch irgendwie schnell gehen und es kommen ein paar Leute, man hat sich ein paar Sachen ausgedacht und denkt, oh, jetzt brauchen wir noch ein Dessert. Und dann mache ich genau das, was ich quasi gerade für den Käsekuchen beschrieben habe.
Außer nur im Glas. Ist eigentlich ein Käsekuchen im Glas.
Es ist ein Käsekuchen im Glas. Nee, ich habe zum Beispiel ein Pott griechischen Joghurt, ein Pöttchen Creme Fraiche und da halt eben noch irgendwie, ich habe noch einen Rest Mascarpone rumfliegen, das miteinander glatt rühren, ordentlich Zitronenabrieb, Zitronensaft mit Zucker abschmecken und eine Vanilleschote reingekratzt. Köstlich,
Himbeerfolge.
Leute. Köstlich.
Himbeerfolge.
Ach, stimmt. Ja, diese wunderbare Creme.
Eigentlich das Rezept aus der Himbeerfolge mit oder ohne Krokant ist doch egal.
Und auch mit oder ohne Himbeeren, aber ich finde eigentlich so Bärchen sind dazu total
ja,
lecker.
Ja, TK auch, finde ich auch vollkommen okay. Kannst du auch meinetwegen kurz aufkochen lassen, müssen mit ein bisschen Stärke abziehen und dann wieder kalt werden lassen.
Und ich verspreche euch, wenn ihr einen Esslöffel oder 2 Esslöffel Mascarpone mit eurem Joghurt vereint, angleichen. Unbedingt angleichen, die 2 Konsistenzen sind sehr unterschiedlich. Wenn ihr das miteinander vereint, das wird eine so wunderbare, das Wort ist seidig, seidige Creme. Euch werden die Leute wirklich dieses Tellerchen aus der Hand reißen und fragen, was ist das, was ist das? Und ihr könnt einfach nur milde lächeln.
Das Mascarpone drin.
Das Mascarpone.
Leute, es gibt auch in der neuen Staffel von Umami Town Hausaufgaben, Snacksercise. Wir waren ja jetzt schon salzig unterwegs. Wir schicken euch mit was Süßem raus, mit einem Kuchen.
Und zwar mit einem Kuchen. Und zwar geht es auch in der neuen Staffel weiter mit einer meiner liebsten Back- ich weiß, ich will sie nicht als Influencerin bezeichnen, sondern sie ist einfach nur, sie macht einfach wunderbaren Content. Ich liebe sie wirklich sehr. Red Currant Bakery. Und ich bin bei ihr über ein Rezept gestolpert. Und zwar handelt es sich um einen Streusel-Cranberry-Kuchen, der eine Mascarpone-Schicht hat. Und ich finde, daran sagt einfach nur alles, ja, bitte back mich und verzehr mich. Es ist ein ganz saftiger, geiler Teig mit Cranberries, Mascarpone-Schicht und oben noch so ein paar geile, güldene Streusel drauf.
Sprechen wir von getrockneten oder frischen Cranberries?
Ah. Frisch. Die wir aktuell im Supermarkt bekommen.
Die stehen sogar bei Aldi rum.
Meine ich doch.
Die, ja, also jetzt nicht immer, aber im Moment würde ich relativ selbstbewusst sagen, findet man sie auch bei Aldi beziehungsweise bei Discountern.
Ich finde sie meistens in der Nähe, und das gibt es ja sowohl im Discounter als auch in anderen Supermärkten, ganz am Eingang im Obstbereich, wo meistens die Himbeerchen und die Blaubeerchen stehen, obwohl es überhaupt nicht die Saison hat.
Ja, genau.
Und da, das ist ja dann alles immer so in Plastik, in so kleinen 125 Gramm Pöttchen.
Ja, ja, genau.
Und da stehen die Cranberries dazwischen.
Da stehen die Cranberries.
Da würde ich mal einen Blick drauf werfen.
Die Himbeeren, die kommen im Moment, Heidelbeeren kommen gerade aus Peru und ja, so. Sicher. Das ist, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht eine Ecke zu weit. Genau, und da stehen auf jeden Fall Cranberries auch.
Und ich könnte mir diesen fantastischen Mascarpone Streusel, Cranberry-Kuchen, an dem einfach nur alles Ja sagt, das kann ich mir sehr, sehr gut als ein prächtiges Weihnachtsdessert vorstellen.
Ja.
Weil ein Kuchen kann ein Dessert sein, Leute. Ja, ich weiß, klingt komisch, aber ein Kuchen kann einfach ein Dessert sein.
Du knüpfst schon, du machst es schon perfekt. Ich kann jetzt schon an unsere nächste Folge anknüpfen. Vorher, Leute, abonniert uns gerne, erzählt Leuten, dass es uns gibt. Langsam und stetig werden wir hier immer mehr Leute. Das freut uns sehr, sehr doll. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wir freuen uns über eure, vielleicht habt ihr ja jetzt schon einen Wild Guess, was das Rezept der Staffel wird. mail@umamitown.de. Wir freuen euch, wir freuen uns über euren Shelfcare-Input, wenn ihr einen Rest habt, der weg muss.
Und ihr wisst nicht, wohin damit, was sollt ihr tun?
Könnt ihr auch gerne einfach kommentieren. Ihr könnt gerne, haut Kommentare raus. Genau, und nächste Woche, also wenn ihr das hört nächste Woche, ist ja der 25.12. Wir sind knietief im Weihnachtsfest. Wir sind kurz vor zwischen den Jahren, was irgendwie auch noch mit zum Weihnachtsfest gehört.
Also ich sitze wahlweise im Plätzchenteller oder in einem Rotkohltopf.
Ich lieg auf dem Sofa.
Ja, und zwar mit ein bisschen Gummibund, würde ich sagen. Also so Joggingbuchse und am Bauch eher ein bisschen weiter.
Ja, das ist ja sowieso mein Lifestyle.
Das ist einfach richtig.
Ich habe 3 Jeanshosen in unterschiedlichen Farben, andere Geschichte. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir nächste Woche mitten im Weihnachtsfest, nächste Episode, eine Weihnachtsfolge machen, eine Weihnachtsessen-Folge.
Ich meine, was will man am 25. noch anderes machen? Ja, es wird auf jeden Fall, wir reden halt ein bisschen über Weihnachten und was man da so isst. Und das wir werden dabei auch essen, weihnachtlich.
Ja, ich würde sagen, das wird knusprig, das wird
Würzig.
Und das wird einfach muggelig, gemütlich, ob mit oder ohne Religion. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe Bock. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.